Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von JustETF und du hörst hier jetzt gleich eine Aufzeichnung von unserem Live-Q&A-Event. Da haben Kia und ich zusammen Fragen aus der Community beantwortet. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder live sind mit euch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dummerweise den Livestream parallel nebenher selber geöffnet habe. So, jetzt habe ich mir den einmal wieder zugemacht. So, jetzt aber. Hallo. Und ihr merkt daran, dass ich die Begrüßung ein bisschen verstolpert habe. Unser letzter Livestream ist ein bisschen her. Ich bin ein bisschen außer Übung. Außerdem seht ihr auch, dass es ein bisschen anders aussieht. Das liegt daran, dass wir in der Sommerpause umgezogen sind. Das ist auch noch nicht so ganz final. Das wird sich auch noch mal ein bisschen ändern. Wir haben eben ein neues Studio und ja, freue mich sehr, aber dass wir jetzt mal wieder live mit euch dabei sind und auch, dass Kia natürlich dabei ist. Hi Kia.
Ja, ich freue mich natürlich auch nach 3 Monaten, dass wir endlich wieder gemeinsam ein Live-Q&A machen. Ich glaube, das letzte war im Juni. Ich bin nicht umgezogen, das ist weiterhin mein Home-Setup. Aber genau, ich freue mich heute, einige Fragen von euch zu beantworten in der nächsten Stunde. Ich habe gesehen, es sind schon einige reingekommen. Also starten wir, würde ich sagen.
Bevor wir direkt loslegen, einmal der Disclaimer. Viele von euch kennen das ja auch schon. Wir können euch keine Beratung anbieten. Das machen wir nicht. Logischerweise, auch selbst wenn wir wollten, könnten wir das nicht, weil wir ja eure persönliche, spezifische Situation nicht kennen. Aber wir versuchen euch natürlich im Gedankenanstöße mit auf den Weg zu geben.
Susanne, möchtest du die erste Frage übernehmen?
Ja, hier eine von Benny, der geschrieben hat, dass ich ihm die Frage stellt, was er machen soll, wenn er von einem ETF wechseln möchte, zum Beispiel in ein MSCI World, ACWI oder ACWI, was es da zu beachten gilt. Wechseln ist natürlich so eine Frage. Rein theoretisch kannst du auch einfach den alten ETF liegen lassen. Wenn du sagst so, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, es stört dich oder vielleicht war der Punkt einfach nur, okay, du hast hier geschrieben, er ist nicht breit genug aufgestellt, aber du trotzdem sagst so an und für sich, dass ja, in was der eben investiert, findest du schon interessant, dann könntest du auch theoretisch einfach sagen, okay, ich lasse das nochmal eine Weile liegen und fange eben parallel an, den zum Beispiel MSCI World ACWI zu besparen, wie du es da jetzt geschrieben hast. Und je nachdem, wie du aufgestellt warst, ob du jetzt einen Sparplan gehabt hast, dass du eben einfach den Sparplan dann beendest und den anderen Sparplan anfängst. Insbesondere, wenn du jetzt sagst, okay, ich will aber doch jetzt das nicht als Karteileiche in meinem Depot liegen haben, sondern ich möchte den doch irgendwie raus haben, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist es natürlich günstig, eben zu gucken, okay, kannst du das steuergünstig machen? Also zum Beispiel hast du noch was übrig von deinem Sparerpauschbetrag, den 1.000 Euro jedes Jahr, dass du den eben damit ausschöpfst. Und ansonsten halt schauen nach Möglichkeit, dass du nicht mit Verlust verkaufst. Das wirst du ja wahrscheinlich nicht, es sei denn, du hättest jetzt irgendwie, dass du sagst, oh, ich kann das irgendwie verrechnen mit anderen Gewinnen und dann lohnt sich das für mich doch. Aber tendenziell, glaube ich, ist es wahrscheinlich schon besser zu sagen, okay, wenn du die Möglichkeit hast und sagst, es ist jetzt nicht so das hochriskante Ding, was du schnellstmöglich loswerden willst, dann kannst du es eben auch einfach mit der Zeit langsam sukzessive abbauen.
Genau, ich habe eine Frage, die ist mir gleich ins Auge gesprungen und die kommt von Karl. Was haltet ihr von FIRE? Ist das in Deutschland machbar und vor allen Dingen auch mit Kind? FIRE, vielleicht für die, die es nicht kennen, steht für Financial Independence Retire Early. Also ein bisschen vergleichbar mit der Frugalistenbewegung hierzulande. Die ist, glaube ich, auch aus der FIRE-Bewegung damals entstanden ursprünglich. Und hier rüber geschwappt. Und ja, grundsätzlich kann man schon sagen, im Prinzip, so ganz generell sind die Gehälter in den USA, glaube ich, ein bisschen höher im Durchschnitt als hier und auch die Abgabenlast zum Teil nicht ganz so hoch wie hier. Dafür hat man natürlich auch nicht die entsprechenden Sicherungssysteme in den USA wie hier. Aber um die Frage zu beantworten, es kommt darauf an, wie viel ja, du dir gönnen möchtest, du dir deiner Familie, deinem Kind, dir selbst gönnen möchtest, wie dein Lebensstandard aussieht. Und dann würde ich sagen, möglich ist es auf jeden Fall. Ja, das zeigen Frugalisten ja durchaus. Ist einfach nur die Frage, ob man so leben möchte, weil ja, man muss da schon gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen, wenn man jetzt nicht Riesengehalt hat und riesige Sparraten sozusagen zurücklegen kann ins ETF-Depot. Also ich würde sagen, in Deutschland sicherlich auch möglich, ist einfach eine Lifestyle-Entscheidung.
Zur Ergänzung dazu vielleicht noch, wir hatten ja am Anfang des Jahres auch einen Frugalisten im Interview, den Geldschnurrbart. Also könnt ihr euch das Video, wenn euch das Thema interessiert, auf jeden Fall gerne mal anschauen. Das war, glaube ich, im Februar haben wir das veröffentlicht.
Ich würde noch die Frage hier übernehmen. Monatliche Q&As, da können wir vielleicht auch kurz was zu sagen. Ja, also wie Susanne gesagt hat, da war jetzt über die Sommermonate ein bisschen schwierig durch Umzug und so weiter ins neue
Und
Studio
Urlaub.
und natürlich auch Urlaub. Wir machen auch mal Urlaub. Schwer zu glauben, aber wir machen auch mal Sommerurlaub und zwischendrin auch mal. Aber wir werden uns das mal anschauen. Vielleicht kriegen wir es zukünftig auch hin, monatlich einen Livestream zu machen. Einmal im Monat, würde ich sagen, können wir das vermutlich dann auch hinbekommen. Aber jetzt konkret, ab wann es dann soweit ist, da halten wir euch auf unseren Kanälen dann auf dem Laufenden.
Genau. Und ich hätte eine neue Frage von Dennis, ob es eine gute Idee ist, aufgrund der Begrenzung auf die 100.000 Euro Einlagensicherung bei einem neuen Broker ein weiteres Konto zu eröffnen. Das klingt jetzt für mich danach, als würden die 100.000 Euro auf einem Konto, auf dem Verrechnungskonto rumliegen. Das würde, glaube ich, Professor Wald sagen, ist ohnehin keine gute Idee, so viel Cash-Vermögen zu haben, sondern das Vermögen lieber zu investieren. Kia, du hattest ja mit ihm gesprochen und gerade neulich erst, und da war, oder was heißt neulich erst, aber vor kurzem haben wir das Interview mit ihm, was du geführt hast, veröffentlicht. Und
Yep.
da hattet ihr auch so über das Thema Cash-Vermögen und Geldvermögen gesprochen. Also ich meine, das wäre ja immerhin noch welches, was liquide ist, was man also möglichst wirklich tatsächlich sehr schnell anlegen könnte.
Yep.
Also von daher, wenn das jetzt im Depot angelegt ist, dann ist das ja eine ganz andere Sache. Also dann hat die 100.000 Euro Einlagensicherung damit gar nichts zu tun. Die bezieht sich tatsächlich auf das Vermögen, was eben auf der Bank, auf dem Bankkonto liegt. Ja. Wenn das Geld investiert ist, zum Beispiel in eben Aktien oder ETFs, dann gelten die als sogenanntes Sondervermögen. Das heißt, wenn es irgendwie eine Insolvenz gibt, dann fließen die nicht in die Insolvenzmasse ein, sondern das Geld gehört immer noch dir. Und der Broker ist zum Beispiel auch einfach nur der Verwalter der Anteile. Es ist natürlich ein bisschen, ja, ungünstig, weil du in der Situation, wenn so eine Insolvenz ist, das läuft jetzt nicht so, ja, nach Fahrplan ab, wie man so sagen könnte. Sondern es kann natürlich gut sein, dass es eine Weile dauert, bis du an deine Anteile rankommst. Also du kannst vielleicht in der Situation nicht handeln, aber das Geld ist nicht weg. Das ist schon mal wichtig. Also deswegen diese 100.000 Euro Einlagensicherung, die beziehen sich nicht auf das Geld, was eben im Depot investiert ist. Deswegen ein anderes Depot zu eröffnen, deswegen ist jetzt nicht unbedingt so, muss man jetzt deswegen nicht unbedingt machen.
Ja, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Meister Pao fragt, wie das mit der TER bei ETFs aussieht und ob dann Unterschiede wie zum Beispiel im Bereich 0,02 zu 0,05% ins Gewicht fallen. Ja, das sind dann 2 oder 5 Basispunkte und du merkst schon, also das ist dann wirklich absolut unteres Ende in der ETF-Range. Also viel günstiger gibt es das dann nicht mehr. Und da muss man einfach sagen, muss man sich mal durchrechnen. Meistens würde ich sagen, es lohnt sich in der Regel nicht, weil das müssen dann schon relativ große Summen sein, die du investiert hast, dass sich das wirklich mal auszahlt, dass du sagst, okay, das sind jetzt hier wirklich, meine ich, 50, 100, 150 Euro pro Jahr, die du dadurch sparst. Das sind schon sehr, sehr hohe Anlagevolumina. Und man darf nicht ganz vergessen, wir haben die TER ja nicht als einzigen Kostenfaktor bei einem ETF. Tracking Difference zum Beispiel ist auch noch ein Faktor, den man unbedingt beachten sollte, der eben auch gerne mal unter den Tisch fallen gelassen wird. Und oft, oder es kann auch passieren, dass du einen ETF hast, am Ende den Index besser abbildet als ein anderer ETF, der aber vermeintlich günstiger ist und am Ende läufst du mit einem ETF mit 5 Basispunkten vielleicht sogar besser, weil der eben durch die Tracking-Differenz den Index effizienter, besser nachbildet und dadurch dann diesen Abstand wieder verkleinert. Also ich aus meiner Sicht würde da wirklich aufpassen mit. Vor allen Dingen musst du ja auch überlegen, wenn du da umschichtest von dem einen in den anderen ETF, fallen ja auch wieder Steuern an. Also wär ich vorsichtig, muss sich dann wirklich lohnen im Einzelfall. Aber eher nein. Ich mag es ja auch einfach, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich, ist eine Message, die wir häufiger rüberbringen. Keep it simple. Thema Entnahme, wenn man dann auch mal was haben will von seinem Geld, sollte man das Guthaben auf andere sichere Depots übertragen oder den ETF weiterlaufen, fragt Tobias Heim in dem Zusammenhang. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit sichere Depots in dem Zusammenhang gemeint ist. Vielleicht ist einfach gemeint, das quasi auf ein Tagesgeldkonto zum Beispiel zu übertragen. Also das kommt natürlich sehr stark auf deine persönliche Situation an, wann du das Geld brauchst, wie du das Geld brauchst. Im besten Fall lässt du es möglichst noch eine Weile investiert und entnimmst einfach nach und nach das, was du in der Situation brauchst. Also eher so ein bisschen, ja, als Ergänzung zur Rente sozusagen. Der andere Punkt ist natürlich auch, ist aber eigentlich schon was, was so über die komplette Dauer, auch schon während der Ansparphase man sich eben anschauen kann, eben die Verteilung von risikoreichen und risikoarmen Assets. Da sagt man so, je näher die Phase der Entnahmephase eben rückt, ja, umso eher will man vielleicht den risikoarmen Anteil vergrößern. Der steht ja für den Werterhalt. Und da könnte man dann eben zum Beispiel auch sagen, dass man, wenn gerade eben die Aktienkurse schlecht stehen, dass man dann eher aus dem Anleihen-ETF Geld entnimmt, weil der nicht so stark schwankt, als aus dem Aktien-ETF. Jetzt so als Beispiel. Wie man eben diese Quote hält. Es gibt da diese Faustregel von Dr. Gerd Kommer, 100 oder 110 minus Lebensalter. Das ergibt dann eben deine Aktienquote und dementsprechend sinkt das dann einfach mit dem Alter. Ich habe aber auch schon ein paar Kommentare von euch gelesen in dem Zusammenhang, die dann sagen so, boah, dann kann ich ja quasi, wenn ich 10 Jahre alt bin, kann ich schon nicht mehr ein 100% Aktienportfolio haben. Am Ende des Tages muss man natürlich schauen, was passt zu dir. Womit kannst du eben umgehen selber? Was hast du auch eben für eine persönliche Situation? Was hast du vielleicht noch für andere Assets? Wie viel Zeit oder kannst du die Situation vielleicht auch ein bisschen aussitzen, weil du noch eine andere Form der Altersvorsorge hast? Hast du zum Beispiel eben auch ein Haus und hast dann nur vielleicht die Nebenkosten zu zahlen und wohnst eben nicht zur Miete in der Rente? Deshalb ist das wirklich nur eine Richtlinie oder eine Faustregel, die einem einfach eine Idee geben kann, in welche Richtung das gehen kann. Aber das ist einfach kein Muss, aber eben eine Inspiration. Was man tendenziell eben nicht machen sollte, um nochmal die Frage vom Anfang aufzugreifen, alles verkaufen und dann hast du einen Riesenbatzen Geld, hoffentlich, den du dann irgendwo auf dem Konto liegen lässt für die nächsten Jahre. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe vielleicht mit 65 in Rente und naja, dann hat man ja noch so hoffentlich 20 Jahre oder vielleicht auch sogar noch mehr, je nachdem. Deswegen, das ist ja auch noch mal viel Zeit, in der die ETFs eben durchaus für dich arbeiten können. Deswegen, und der andere Punkt, den Kia ja vorhin auch schon angesprochen hat, beim Verkauf werden ja auch noch mal Steuern fällig und die willst du vielleicht nicht alle auf einmal dann eben haben. Deswegen eher so stufenweise einfach das abtragen, was du in der Situation brauchst.
Genau, alternativ, wenn man sagt, okay, man hat ein Jahresbudget, was relativ fix ist, wo man weiß, das brauche ich im Jahr, dann kann man natürlich auch ein Jahr im Voraus sich das auszahlen auf ein separates Konto und dann per Dauerauftrag oder so aufs Ausgabenkonto schieben. So hat man ein bisschen Planbarkeit, weiß, okay, das kommt fix rein auf jeden Fall das nächste Jahr und kann dann währenddessen dann schauen, was die Märkte machen. Nachteil ist natürlich, du hast diese fixen Ausgaben nicht investiert, aber wenn es halt runtergeht an den Märkten, hast du da erstmal ein Jahr Sicherheit und kannst dann schauen, wie es die Jahre danach läuft. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Genau. Wir haben hier noch eine Frage bekommen von Ali. Wann muss man eigentlich ETFs verkaufen oder bis wann muss man ein ETF halten? Also Warren Buffett würde jetzt sagen, bevorzugte Haltedauer für immer. Aber nein, so schlimm ist es nicht. Du kannst natürlich deine ETFs wann auch immer du willst verkaufen. Denn es sind ja börsengehandelte Indexfonds oder börsengehandelte Fonds, die kannst du jederzeit börsentäglich verkaufen unter der Woche. Einfach über deinen Broker. Es geht relativ simpel. Hilft natürlich jetzt nicht, wenn du langfristig Vermögen aufbauen willst, ständig zu kaufen und zu verkaufen. Aber es ist kein Vertrag, den du abschließt, wie jetzt beispielsweise mit Versicherungen oder anderen Anlageprodukten, wo du dann festgeschriebene Summen investieren musst für eine festgeschriebene Zeit, sondern mit deinem ETF-Depot bist du da sehr, sehr frei in der Gestaltung und kannst dann je nach Gusto dann auch ETF-Anteile verkaufen.
Ich würde mal gerne von euch wissen, wie eigentlich bei euch die Situation ist, ob ihr schon in ETFs investiert oder nicht. Schreibt doch mal in den Chat ja oder nein, dann können wir da das nachverfolgen. Wer von euch schon ein ETF-Depot hat, schreibt doch mal. Dann kommt hier eine Frage, keine Anlageempfehlung und ich beantworte das wirklich als ganz persönlich, was ich machen würde. Ja, definitiv, jeder kann das anders sehen. Ja, es gibt auch Leute, die, ich glaube, Cassie Wood, die hatten wir im Interview, die hatte irgendwie so, ja, irgendwie in Bitcoin und Krypto und so. Oder einen
Ja.
relativ großen Anteil, weil natürlich so für Kinder, die könnten ja theoretisch, die haben ja viel Zeit, deswegen ist das für sie, für Kinder, hat sie gesagt, ja, okay, weil die halt relativ lange das quasi aussitzen können. Das wäre, glaube ich, nicht mein Weg, sondern ich würde, glaube ich, in ein MSCI ACWI oder FTSE All World investieren. Ganz simpel. Es ist einfach nur ein ETF, reicht, ist man wirklich breit diversifiziert. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Punkt so für Kinder. Kia, was sagst du? Man
Ja,
könnte auch sagen, einfach der eine ETF oder, ah nee, hier steht ja in welche ETFs, also du könntest doch mehrere aussuchen.
ja, nee, also ich würde es tatsächlich sehr, sehr einfach halten. Eine ETF-Lösung wäre, glaube ich, mein Way to go. Ja, das Depot soll ja auch übersichtlich sein, wenn man es dann übergibt irgendwann, aus meiner Sicht.
Oh ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich meine, natürlich, wenn man Kinder hat und selber interessiert ist am Investieren, dann
Ja.
liegt einem wahrscheinlich daran, das auch irgendwie weiterzugeben. Aber
Ja.
trotz allem können ja trotzdem andere Meinungen haben.
Ja, das
Deswegen.
Problem ist auch, dass du kannst da ja keinen Einfluss drauf nehmen, ob deine Kinder jetzt die Leidenschaft für ETFs und Finanzen mit dir teilen. Wenn du die vielleicht entwickelt hast, dann ist das schön. Aber das sollte man versuchen, bei den Kindern dann aus den Depots so gut es geht rauszulassen, würde ich zumindest sagen. Und alles, was man drumherum spielen möchte, gerne im eigenen Wertpapierdepot dann. Aus meiner Sicht.
Übrigens cool, dass so viele von euch dabei sind. Das freut uns natürlich. Ich hoffe, ihr könnt auch gut was mitnehmen. Manche von euch sind ja auch schon echt lange mit dabei.
Ja.
Wirklich toll. Und für alle, die noch am Überlegen sind, ich hoffe, ihr könnt hier ein bisschen was mitnehmen.
Lars fragt, wie halten wir die Renditen am Aktienmarkt psychisch aus? Ganz
Ist das
gut?
jetzt ein kleiner
Oder
Diss, so, weil man bei Krypto so viel mehr kriegt? Also halt auch nach unten, aber.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Oder Gold. Gold hat auch alles stehen lassen, oder? Dieses Jahr vermutlich. Auch relativ weit vorne.
Ja.
Aber bisher, Susanne, wie geht's dir damit? Mir geht's ganz gut eigentlich.
Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Also vielleicht ist es ja auch ein Hinweis oder eigentlich ein Zusammenhang mit dem kurzen Einbruch im August. Der war natürlich, fühlte sich natürlich erstmal ziemlich heftig an. Aber das war ja auch tatsächlich, manche von euch habe ich auch gesehen in den Kommentaren, haben so geschrieben, so, ja, hey, das ist nur eine kleine Kurskorrektur und ich freue mich, wenn ich billig einkaufen kann. So kann man das ja auch sehen. Aber so entspannt zu sein, das muss man erstmal hinkriegen. Von daher ist natürlich toll, dass wir auch so eine Community haben, so viele von euch dabei haben, die schon viel einfach auch mitgemacht haben, sag ich mal. Und von daher würde ich das tatsächlich auch eher, es war eine gute Übung, glaube ich. Für viele, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, mal so eine Krisensituation, die sich vielleicht sehr heftig anfühlt, auch von den Headlines, die da halt waren, aber nicht ganz so schlimm dann am Ende ist. Also es hat sich ja sehr schnell erholt. Und gerade wenn man so am Anfang steht und vielleicht hoffentlich noch nicht so viel im Depot hat, dann wirkt sich das auch nicht ganz so krass aus, wenn es so viel runtergeht. Und deswegen war das eine gute Übung vielleicht.
Genau, hier ist auch eine spannende Frage. Würdet ihr die Strategie ändern und die alten ETFs verkaufen und umschichten oder einfach nicht mehr besparen? Überlege, auf nur einen ETF statt derzeit drei umzuschichten. Ja, auch hier kommt es ein bisschen darauf an, wie lange hast du die alten ETFs im Portfolio und was sind da zum Teil auch für Kursgewinne schon drauf? Also wie gut sind die gelaufen? Wie viel Steuern müsstest du beim Umschichten zahlen? Wie teuer sind generell die Gebühren bei deinem Online-Broker? Also da kommt es ein bisschen drauf an, wenn du jetzt das erst vor kurzem bespart hast und dann eigentlich gesagt hast, nee, fühle ich mich nicht wohl mit, ich will einfach nur ein ETF im Depot haben, der alles soweit abdeckt nach meinen Bedürfnissen, dann kannst du das sicherlich auch umschichten. Aber wie gesagt, bitte darauf achten, dass du da nicht zu viele Steuern oder Gebühren zahlst. Aber das wirst du, denke ich, beim Blick ins Depot dann erkennen. Ansonsten tut es ja auch nicht weh, wenn die ETFs dann noch weiter im Depot liegen bleiben. Oder man nutzt halt den Freistellungsauftrag zum Beispiel am Anfang des Jahres, um dann aufgelaufene Gewinne steuerfrei dann auch zu verkaufen. Geht natürlich nur bis 1.000 Euro pro Jahr, aber vielleicht reicht das ja.
Sollte man aus steuerlichen Gründen denselben ETF bei mehreren Anbietern kaufen, also nacheinander nach 5 oder 7 Jahren, da geht ein bisschen was durcheinander. Beziehungsweise, worauf hier Bezug genommen wird, ist so dieses FIFO-Prinzip, First In, First Out. Die Idee dahinter ist eben, wenn man verkauft, dann werden als erstes die älteren Anteile verkauft. Also da kann man leider nichts gegen machen, das ist einfach bei uns so geregelt. Und diese älteren Anteile sind natürlich logischerweise mehr wert. Und deswegen möchte man die eigentlich noch ein bisschen länger im Depot liegen lassen, weil man da eben tatsächlich steuerlich unter Umständen dann eben einen Unterschied hat, weil die älteren mehr Gewinne haben und deswegen auch eher höhere Steuern anfallen. Und bei den jüngeren Anteilen, die haben eben nicht so viel Gewinn gesammelt und dementsprechend, vielleicht reicht sogar der Sparerpauschbetrag dafür aus. So, dieses FIFO-Prinzip, da hat man verschiedene Optionen, wie man das entgehen kann. Entweder eben denselben ETF bei verschiedenen Anbietern kaufen, das wäre eben so diese Option. Oder dass man auch sagt, man hat mehrere Depots und bespart eben denselben ETF in diesen verschiedenen Depots. Und eine nächste Option wäre auch tatsächlich noch einen Depotübertrag zu machen. In der Tiefe erklären wir das in unserem Steuervideo, Steuer Deep Dive. Von daher da gerne auch mal vorbeischauen.
Schön. Ich habe die nächste Frage und die geht so ein bisschen in die Richtung. Ist nicht ganz deckungsgleich. Hier geht es nicht auch um verschiedene Depots, sondern wirklich um ETFs bzw. ETF-Anbieter, ob man da nicht verschiedene Anbieter kaufen sollte oder ETFs von verschiedenen Anbietern kaufen sollte, weil es sonst ein bisschen zu risikoreich wäre, wenn man ja nur ein ETF von einem Anbieter im Portfolio hätte, zum Beispiel Xtrackers, iShares, wie auch immer. Und hier muss man sagen, bei ETFs ist das Tolle ja, es ist in aller Regel Sondervermögen, vor allem bei ETFs, bei ETCs zum Beispiel ist das zum Teil ein bisschen was anderes, aber bei ETFs, normalen Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs, handelt es sich um Sondervermögen. Das heißt, das Geld, was du da investierst, das gehört nicht der Vorgesellschaft, sondern eben dir selber und die Vorgesellschaft verwaltet das Geld für dich. Ob da jetzt iShares, Xtrackers oder Amundi draufsteht, ist eigentlich erstmal egal. Wenn die Vorgesellschaft pleite gehen sollte, gehört das Geld weiterhin dir, das Geld fällt nicht in die Insolvenzmasse. Von daher ist das ein Thema, rein rational braucht man da sich keine Sorgen machen und man braucht da auch nicht zu diversifizieren zwischen den Anbietern, sondern es ist eher vermutlich so ein Gefühlsthema, würde ich mal sagen. Also fühlt man sich wohler mit mehreren Anbietern und ETFs im Portfolio oder reicht da einer? Rein rational von der Logik her brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Kannst du es ganz entspannt nur mit einem Anbieter auch machen.
Ich habe mal was ganz anderes, weil ich habe mir im Vorhinein einen Kommentar, beziehungsweise eigentlich genauer gesagt eine Kommentar-Chain rausgesucht und vielleicht kann Andi die mal reinblenden, weil ich die einfach gefeiert habe. Ich finde es ziemlich schön, wenn unsere Community solche Dinge tut. Der Hintergrund war, dass wir da ein Video hatten, wo wir, das war dieses Google-Vervollständigen-Video, wo wir verschiedenste Fragen beantwortet haben, unter anderem die Frage, wann man einen ETF am besten kaufen sollte. Und ich hatte das so bezogen auf, ja, Market Timing, also soll ich gucken, wie die Kurse stehen. Und aber die Community hat eben daraus gemacht, zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit, was man natürlich, so kann man die Frage natürlich auch verstehen. Und ich fand es sehr schön, was ihr da gepostet habt. Also vielen Dank, ihr habt mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und dann nochmal zurück zu den Fragen, was man machen sollte mit 45.000 Euro. Erstmal schön, dass du so viel Geld hast. Und hier die Option aktuell ist anscheinend, sie bei 3,5% auf dem Tagesgeldkonto liegen zu haben. Ich meine, 3,5% ist schon mal ganz gut. Ist aktuell mehr oder weniger so das obere Ende der Fahnenstange. Übrigens, wir haben auch einen Tagesgeldvergleich, also schaut da mal vorbei, wenn ihr sowas braucht. Oder ob man einen Teil davon eben direkt in ETFs stecken soll und ob dann die Rendite über 10 Jahre besser wäre. Jetzt kann dir niemand versprechen, wie die Rendite ist, weil niemand von uns weiß, wie sich die Kurse über die Jahre entwickeln. Und insbesondere nicht, wenn man jetzt sagt, irgendwie exakt in 10 Jahren auf den Tag genau brauchst du es halt dann. Das kann halt niemand vorhersehen. Also die Kurse schwanken einfach am Aktienmarkt. Das ist eine risikoreichere Assetklasse als einfach Tagesgeld. Aber Rendite ist die Belohnung dafür, dass du bereit bist, ein Risiko einzugehen. Tendenziell ist diese Belohnung dann eben höher, wenn du mehr Risiko eingehst. Das heißt, tendenziell geht es dahin, dass du wahrscheinlich mehr Rendite rausholen kannst als mit einem Tagesgeldkonto. Deswegen schau dich am besten einfach mal so bei uns um. Schau dir zum Beispiel unser Online-Seminar an, da erklären wir, wie man mit ETFs einsteigt, wie man das auch verteilt, eben dass man sagt, man hat einen risikoreichen und einen risikoarmen Anteil. Also je nachdem, wie deine Lage sonst so ist, solltest du nicht all dein frei verfügbares Geld irgendwie in ETFs stecken, weil es dann wirklich eine schlechte Situation wäre, wenn du dann plötzlich Geld brauchst, warum auch immer. Vielleicht geht irgendwie das Auto kaputt oder so. Und dann brauchst du einfach schnell Geld und dann stehen die Kurse vielleicht gerade schlecht und dann musst du halt eben trotzdem verkaufen und Verluste realisieren. Das willst du natürlich nicht. Also deswegen ist es durchaus gut zu sagen, okay, ich teile das Geld auf jeden Fall auf. Aber eben Tagesgeld ist tendenziell eben so eine risikoarme Assetklasse. Die ist dafür da, für den Werterhalt deines Vermögens und nicht so sehr für den Wertzuwachs. Dafür braucht man eben tendenziell eher risikoreichere Assets, die eben einfach mehr Rendite liefern können über die Zeit. Aber da ist eben wichtig, dass man möglichst viel Zeit hat, um eben auch so kurze Krisen, vielleicht auch mal längere Krisen, hoffentlich nicht, aussitzen zu können. Und ganz wichtig ist natürlich auch, in was du dann investierst. Da sind wir immer Fans von einem breit gestreuten Basisinvestment, also zum Beispiel ein breit gestreuter Welt-ETF, MSCI World, FTSE All World, sowas zum Beispiel.
Genau, oder, weil ich es gerade lese, Gerd Kommer ETF, auch breit gestreut. Und deine Kinder werden sehr stolz auf dich sein und sehr happy sein. Am Ende mit 18, wenn sie das Depot dann übergeben bekommen. Mit den stolzen Sparquoten, finde ich. 250 Euro ab der Geburt oder vom Kindesbein an, da kommt schon einiges dann zusammen. Das ist nicht so schlecht.
250 Euro ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, ja. Weil ja einige von euch so hier schon in den Chat geschrieben haben, was wir zum Altersvorsorge-Depot denken und ähnliches. Also im Augenblick ist die Situation ja noch so beim Altersvorsorge-Depot, dass das nur ja ein Entwurf ist. Es wurde noch nicht im Kabinett diskutiert. Das ist eben so der erste Step, dass es halt, bevor es ein Gesetz wird, im Kabinett besprochen werden muss, dann im Bundesrat und dann in den Bundestag. Das heißt, es gibt noch ziemlich viel, was sich irgendwie ändern kann. Aktuell kursieren diverse Details, die zum Beispiel der Finanzminister Christian Lindner oder auch der parlamentarische Staatssekretär, der Florian Tonka, erzählt haben. Beispielsweise ein Punkt, deswegen komme ich da drauf, dass eben man 20 Cent bekommt für jeden Euro, den man einzahlt. Und zwar maximal 600 Euro insgesamt. Das heißt 3.000 Euro im Jahr und das sind wiederum die 250 Euro im Monat, deswegen komme ich da drauf. Und ich fand es ganz spannend, dass Christian Lindner bzw. seine Experten, hat er gesagt, ausgerechnet haben, dass man auf 1 Million kommen könnte, wenn man über 40 Jahre eben diese ganzen Förderungen mitnimmt. So muss man dazu sagen, noch ein anderer Punkt ist, dass das Altersvorsorgedepot auch steuerfrei ist, beziehungsweise nicht ganz steuerfrei, sondern die Steuer wird gestundet. Man muss sie erst bei der Entnahme bezahlen. Und es gibt potenziell noch Zulagen für Kinder, wenn man Berufseinsteiger ist und auch für Geringverdiener. Aber Kia, du hattest es ausgerechnet, zumindest so für quasi diese 250 Euro im Monat. Bist du jetzt so mit einer durchschnittlichen Rendite von 6 oder 7% nicht dahin gekommen auf diese 1 Million?
Leider nicht, ja. Also vielleicht muss ich da noch mal beim Finanzministerium nachfragen, wie da gerechnet wurde. Unsere Vermutung ist ganz einfach, da wurden höhere Renditen angenommen, als wir jetzt angenommen haben. Wir haben jetzt mal mit 7% Rendite gerechnet. Und das ist dann bei diesen besagten 3.000 Euro Einzahlung aus eigener Tasche plus die 600 Euro jährliche Förderung, also 3.600 Euro jährliche Einzahlung über 40 Jahre ungefähr, haben wir jetzt mal angesetzt als Zeitraum. Dann kommen stolze 765.000 Euro dabei rum. Ist auch eine nette Stange Geld, aber halt noch nicht die Millionen. Und auch wenn wir uns die Förderung für Eltern anschauen mit der Kinderzulage oder Berufseinsteiger etc., da kommen wir an die 1 Million nicht ran, sondern unser Best Case wären 830.000 Euro. Und wenn ihr euch wundert, wo ich immer hier rüber gucke, das ist unser brandneuer Artikel zum Thema, den wir geschrieben haben, mit allen Infos, die uns aktuell vorliegen und auch mit der Tabelle, wo wir die Rechnung euch mal aufgliedern und das ist auf jeden Fall ein lesenswerter Artikel, um einfach mal alle Infos dazu zu bekommen, im Nachgang natürlich, also bitte erst ab 20 Uhr dann reinschauen, jetzt noch nicht.
Ja, wäre schön, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Also es sind einfach noch sehr viele Fragen dazu offen, deswegen kann man das noch nicht so genau beantworten. Also zum Beispiel habe ich mich gefragt, okay, was ist denn jetzt zum Beispiel bei dieser Kinderzulage, bis wann gilt die denn eigentlich? Also bis das Kind 16 ist, weil dann viele in Ausbildung anfangen und dann selber Geld verdienen können oder bis 18, weil Volljährigkeit oder keine Ahnung, hängt das vielleicht damit zusammen, bis wann man ja auch vielleicht noch in der Krankenkasse bei den Eltern mitversichert sein kann. Ich glaube, das ist bis 25, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist halt einfach alles zum Beispiel noch nicht so ganz klar und auch so, wie man tatsächlich an das Geld herankommt. Also eigentlich ist es eben so gedacht, dass du dieses Altersvorsorgedepot hast und dann eben erst mit 65 in die Entnahmephase startest. Aber was ist, wenn man aus welchen Gründen auch immer, weil man krank wird und eine teure Behandlung bezahlen muss oder vielleicht auch wirklich über längere Zeit ausfällt und dann eben kein Einkommen mehr hat? Also was ist dann in so einer Situation? Kann man dann trotzdem irgendwie an das Geld noch rankommen? Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, ich würde ins Bürgergeld fallen, dann ist ja auch eigentlich so, ich muss erstmal die, wenn ich mir was angespart habe, das abschmelzen. Und jetzt ist für mich tatsächlich unklar, ich habe in manchen Artikeln gelesen, dass es wirklich so klang, ich komme wirklich erst mit 65 daran. Andere Länder haben da zum Beispiel Ausnahmen gemacht, eben wirklich für solche Situationen, wenn man zum Beispiel krank wird oder auch wenn man eine Immobilie kaufen möchte. Andere Länder, die eben ähnliche Konzepte haben, zum Beispiel die USA, die haben so ein ähnliches Konzept. Und ja, das ist eben, wie gesagt, jetzt im Augenblick noch nicht klar. Deswegen, ich finde es erstmal gut, dass da was gemacht wird. Und ich finde es auch gut, dass damit ja so der Blick gelenkt wird darauf, dass man eben auch am Aktienmarkt investieren kann für die Altersvorsorge, weil es schon immer wieder so ist, man sieht so, in Deutschland sind viele Menschen halt eher zögerlich, was so das Thema Investieren am Aktienmarkt angeht. Und das ist dann vielleicht so ein Punkt, dass dann gesagt wird, so okay, wenn tatsächlich auch der Staat, die Regierung dann daran glaubt, dass man damit eben was machen kann, dass das halt einfach auch mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt, dass sich mehr Menschen dafür interessieren und damit auseinandersetzen. Jetzt könntest du mir natürlich auch irgendwie vorwerfen vielleicht, dass der Finanzminister das so ähnlich auch hinsichtlich der Versicherer gesagt hat. Besser schlecht beraten als gar nicht beraten, so hat er das irgendwie mal ausgedrückt. So ja. Soll es natürlich nicht sein.
Ja, auf keinen Fall. Ja, bezüglich der Entnahme und wie kommt man an das Geld ran? Klar, das ist jetzt noch nicht zu 100% festgehalten, wie das am Ende ausgestaltet ist. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch zu sagen, okay, man kommt ans Geld ran, aber muss dann halt die Förderungen zurückzahlen, die man über die Zeit bekommen hat, und Steuervorteile, Steuerstundung entfällt damit ja auch. Also es kann dann ziemlich teuer werden. Das ist auch ein gangbarer Weg. Wie es am Ende ausgestaltet ist, werden hoffentlich die nächsten Wochen zeigen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Und ich hoffe natürlich auch, dass das dann auf den Weg gebracht wird. Wäre sicherlich eine gute Sache für uns. Auch wenn Karl noch nicht so überzeugt klingt, sehe ich, warum will Lindner das so ein kompliziertes Finanzprodukt einführen, statt einfach den Sparerpauschbetrag deutlich zu erhöhen? Liegt das am Einfluss der Finanzlobby? Eine Frage, die wir natürlich nicht beantworten können. Wir können Herrn Lindner nicht in den Kopf schauen, aber eine Erklärung wäre sicherlich, und das habe ich auch, ich meine, bei einem FDP-Politiker aufgeschnappt auf dem Twitter-Account von ihm. Und da hieß es eben, dass so eine pauschale Erhöhung der Freibeträge eben auch vor allen Dingen dann auch Reichen zugute käme. Und das ist zumindest die Argumentation von diesem FDP-Politiker, einfach auch mit den Koalitionspartnern schwierig zu verargumentieren. Inwieweit das stimmt, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall eine mögliche Erklärung, dass du halt mit diesem Depot sagen kannst, ganz ausdrücklich, hier werden vor allen Dingen Geringverdiener bzw. Leute mit geringerem Einkommen vor allen Dingen gefördert, nochmal zusätzlich gefördert. Und die Leute, die ohnehin schon sehr hohes Einkommen haben, die profitieren davon natürlich proportional weniger als die, die eben ein geringeres Einkommen haben.
Ja, ich würde noch ergänzen, also das ist jetzt in dem Sinne jetzt kein Finanzprodukt. Also ihr kauft jetzt nicht, ihr geht jetzt nicht hin und kauft eine Riester-Rente. Das ist es tatsächlich nicht. Das finde ich auch nochmal, würde ich gerne nochmal hervorheben, sondern bis so nach dem, was bisher bekannt ist, ist die Situation so, dass es dann zertifizierte Produkte geben wird, in die man investieren kann, beispielsweise ETFs, auch aktive Fonds und auch Einzelaktien. Andere Sachen werden wohl nicht investierbar sein über das Altersvorsorgedepot. Also zum Beispiel, wenn man Krypto-Fan ist oder auch Hebelprodukte, sollen da meines Wissens nach eben ausgeschlossen sein. Das heißt, wenn man in sowas investieren möchte, kann man parallel ja auch noch ein Zweitdepot, ein ganz normales Depot laufen lassen. Aber eben dieses Altersvorsorgedepot ist quasi die Hülle. Und dann kannst du eben von dieser Liste der Produkte, aus denen man eben auswählen kann, also eben zum Beispiel auch ETFs, kann man dann eben selber investieren. Man kann das komplett eben selbst entscheiden, wie man das handeln möchte. Man kann aber auch sich an Referenzdepots halten. Jetzt wissen wir noch nicht, wie diese Referenzdepots aussehen. Wir behalten das aber auch für euch im Blick und gucken uns die an, was die denn so können, soweit wir das eben wissen. Ganz wichtig zu wissen ist halt auch, und das ist auch was, was den Unterschied ausmacht zu Riester, was halt ja auch in der Kritik stand, weil zu teuer und so weiter. Es gibt da keine Garantien. Das ist dann ein Depot, wie halt ja, andere Depots eben auch sind, die ihr euch selber anlegt. Da liegt es einfach an euch selbst zu prüfen, ob das zu euch passt. Also es gibt zwar diesen Zertifizierungsprozess, aber der schaut sich eben nicht an, passt das jetzt zu eurer spezifischen Situation, sondern dann ist das halt quasi einfach allgemein zugelassen. Das macht übrigens das Bundeszentralamt für Steuern, sich das anzuschauen auf Antrag. Und genau, also deswegen, da müsst ihr halt tatsächlich komplett ja selber gucken und ihr setzt euch damit eben diesen Risiken des Aktienmarktes aus, damit auch den Renditechancen. Also ihr habt damit einfach höhere Renditechancen, als wenn es jetzt eben solche Beitragsgarantien gibt. Weil der Nachteil an diesen Garantien ist, dass, naja, die muss man ja irgendwie einlösen. Und dann kam es beispielsweise in Krisensituationen zum Teil eben dazu, dass Anteile eben mit Verlust verkauft werden mussten, um dann zum Beispiel stattdessen in Anleihen zu gehen, die halt tendenziell eben risikoärmer sind und eben diesen Werterhalt eher sichern können, weil man eben diese Beiträge, diese Beitragsgarantie erfüllen musste. Und das ist dann natürlich halt unter Umständen einfach von Nachteil. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite hast du halt auch ein erhöhtes Risiko. Du bist selbstständig, du kannst selbst frei entscheiden, wie kannst und musst selbst frei entscheiden, wie du das Ganze handelst.
Ein guter Punkt hier, der noch aufgebracht wurde bezüglich unserer Rechnung auf der Website, die wir mit unserem ETF-Sparplanrechner durchgeführt haben, ist, dass gegebenenfalls in der Modellrechnung natürlich auch die Steuerstundung dann mit berücksichtigt wurde. Das ist natürlich etwas, was du in einem normalen Depot in der Form nicht hast. Du hast Vorabpauschalen, die du bezahlen musst, hast vielleicht auch Erträge, die du bezahlen musst im normalen Depot. Das heißt, da ist natürlich einen gewissen steuerlichen Vorteil. Müsste man sich mal ausrechnen, ob das dann am Ende diese 300.000 Euro ausmachen.
Ja, aber du hast es ja ausgerechnet mit unserem Sparplanrechner.
Ja.
Und der bezieht Steuern nicht ein. Deswegen... Daran kann es nicht liegen.
Dann kann es daran nicht liegen, da hast du recht, ja. Ich dachte, da werden nur Gebühren abgezogen.
Genau, also...
Ach so, ja, und dann Steuern nicht, ja, logisch.
Genau.
Okay. Ja gut, aber ich weiß es tatsächlich nicht ganz genau. Ja gut, doch, macht Sinn. Macht Sinn, dass da Steuern nicht berücksichtigt werden. Nee, dann ist das tatsächlich auch... Haben sie eine andere Glaskugel oder magische Formel gefunden? Oder gesagt, gehen einfach von 9% Rendite jährlich aus.
Ja. Also mein Tipp ist ja, sie gehen von 2 Kindern aus.
Ja, also so maximale Förderung.
Ich habe es mir nicht durchgerechnet, aber genau.
Und dann, ja, müsste man nochmal anschauen.
Oder 3 oder 4, ich weiß es nicht. Vielleicht noch nebenbei das Problem des demografischen Wandels lösen. Dann
ja, genau. Die kleinen Fragen.
Die Frage hier, wenn wir jetzt mal zu was anderem kommen, oder hast du jetzt noch Fragen zum Thema des Altersvorsorgedepots gesehen? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Falls ich was übersehen habe, tut es mir leid. Kommt es vor, dass einem ETFs nicht abgekauft werden? Das ist ja das Schöne, dass auch den Unterschied ausmacht zu aktiven Fonds, die man häufig nur so einmal am Tag oder bei Immofonds teilweise auch nur einmal im Jahr, dass man die eben nicht ständig verkaufen kann, ist es tatsächlich bei ETFs so, dass du die ständig handeln kannst, wenn eben Börsenzeiten sind. Da sind wir wieder dabei, wann man, zu welcher Uhrzeit man ETFs kaufen oder verkaufen sollte oder vielleicht auch nicht. Zu Börsenzeiten ist es immer besser, ja, weil da auch der Spread geringer ist, also diese Gebühr on top. Und Spread ist auch ein Thema tatsächlich in dem Zusammenhang. Denn wie kommt das zustande, dass man quasi immer diese ETFs immer handeln kann, ist so eine Besonderheit, dass hier eben Market Maker in so einer Situation einspringen. Das sind zum Beispiel halt so größere Institute. Und die dann eben immer schauen, so okay, dass halt eben diese Anteile abgenommen werden oder eben ja verkauft werden können, selbst wenn das Matching nicht 100% stimmig ist. Deswegen, das ist so diese, ja, auch so ein besonderer Vorteil von ETFs, dass man sie eben ständig handeln kann. Also diese Situation sollte eigentlich nicht vorkommen. Es ist aber tatsächlich mal vorgekommen. Und zwar gab es Anfang des Jahres, ich glaube im April war das, so einen kleinen Flash-Crash vom iShares Core MSCI World, weil Arbeitsmarktdaten reingekommen sind und dann gab es sehr viel Volatilität, sehr viel hin und her im Markt und da haben so für einen ganz, ganz kurzen Zeitraum die Market Maker eben sind nicht sofort eingesprungen und dann gab es zu viele Verkaufsorders. Plötzlich hat sich der ETF-Kurs verhalten wie ein Aktienkurs, der nach Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Das ist ja beim ETF-Kurs anders. Der hängt ja eben vom Index ab. und ist dann halt plötzlich gefallen. Und dann kamen dann noch so Automatic Stop-Loss Orders hinzu, die dann auch noch automatisch ausgeführt worden sind. Und dann ist es, glaube ich, ich nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube um 5% oder so runtergegangen in einem ganz, wirklich ganz kurzen Zeitraum. Dann wurde kurzzeitig das unterbrochen und dann ging es wieder zum quasi zum korrekten indexbezogenen Wert, ging es dann wieder zurück. Aber ja, so eine Situation kommt normalerweise eigentlich nicht vor. Es wurde auch eine Untersuchung eingeleitet dazu und vielleicht in dem Zusammenhang auch eben dann nochmal sich, sollte man sich vielleicht überlegen, ob so eine Stop-Loss-Order im Zusammenhang mit so einem breit gestreuten Welt-ETF tatsächlich den Sinn und Zweck erfüllt, den man da tatsächlich eigentlich in der Idee hatte. Aber ist wirklich ein ganz spezifischer Fall, kommt normalerweise nicht so vor.
Genau. Dann haben wir noch eine Frage, die ich ganz interessant finde. Von Lars: Sind Aktienbruchstücke auch geschütztes Sondervermögen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn eigentlich würde man ja sagen, ja, das müssten ja eigentlich, das muss ja auch Sondervermögen eigentlich sein. Aber was technisch hier passiert ist, dass die Bank für dich sozusagen Bruchstücke generiert quasi. Das heißt, das ist eigentlich eine Forderung an die Bank, diese Bruchstücke. Es gibt keine halben Aktien oder sowas, sondern in den Clearingstellen sind volle Aktien, volle Anteile von ETFs eben zu den entsprechenden Anlegern zugeordnet. Und Bruchstücke gibt es da nicht. Deswegen hast du auch oft das Problem, wenn du einen Depotumzug startest, dass da Bruchstücke nicht mitgenommen werden können, weil die Bruchstücke eben von deinem bisherigen Broker eben als Service für dich, für diese ganzen Sparplanleistungen dann generiert werden quasi oder dir dazugerechnet werden. Aber im Falle eines Falles würde ich mich darauf nicht verlassen. Also es ist dann quasi kein Sondervermögen. Deswegen ist vor allen Dingen so bei Themen, bei Aktien, die extrem teuer sind oder auch ETFs, die sehr hoch im Preis des einzelnen ETF-Anteils sind. Bei ETFs geht das noch. Ich weiß, es gibt Aktien, die sind richtig teuer. Also so eine Berkshire Hathaway A-Aktie kostet, glaube ich, $350.000 oder so. Da lieber keine halbe Berkshire Hathaway A-Aktie kaufen, sondern ein paar B-Aktien kaufen von dem Unternehmen. Da hat man dann auch volle Aktien. Also solche Sachen sollte man beachten, ist aber in der Praxis natürlich dann auch ein sehr überschaubares Risiko. Also erstens muss der Broker pleite gehen und zweitens muss man dann schauen, was sind diese Bruchstücke dann wert. Bei einem 100 Euro MSCI World zum Beispiel ist es dann vielleicht unter Umständen 40, 50 Euro. Das ist ärgerlich, das sollte natürlich auch nicht passieren, aber es ist besser, als wenn das ganze Geld weg wäre oder es ist im Verhältnis einfach nicht so der Super-GAU am Ende. Aber es ist eine gute Frage und vergessen, glaube ich, viele oder haben viele nicht so auf dem Schirm, dass es tatsächlich kein richtiges Sondervermögen ist und keine tatsächliche Eintragung im Clearing da stattfindet.
Ich habe hier noch eine Frage, die auch im Zusammenhang ist, glaube ich, mit dem Altersvorsorgedepot. Die würde ich gerne noch mit reinnehmen. Ob man nicht immer erst bei der Entnahme Steuern zahlen muss, fragt Tobias. Ja, also natürlich quasi so auf deine Gewinne zahlst du Steuern in dem Moment, wenn du verkaufst. Aber zum Beispiel, wenn du einen thesaurierenden ETF hast, dann musst du ja zum Beispiel Vorabpauschale auf die Dividenden bezahlen. Die würde zum Beispiel wegfallen. Oder, soweit ich das verstehe, musst du nicht quasi alles da drin einfach halten bis zum Get-No, also bis du 65 bist und dann eben anfängst zu entnehmen, sondern du kannst innerhalb des Depots ja schon handeln. Also du kannst was verkaufen und das dann wieder reinvestieren. Ja, also da wäre es theoretisch durchaus denkbar. Also klar setzt man bei einem Altersvorsorgedepot sicherlich eher so auf langlaufende Titel. Aber wenn da Einzelaktien drin sein sollen, dann denke ich schon, dass da die Möglichkeit gegeben ist. Also wie gesagt, das ist alles noch nicht so ganz safe, aber so würde ich das verstehen, dass es schon möglich ist, da was zu verkaufen und das dann wieder anzulegen. Und nicht, dass man halt einmal kauft und dann, wenn es vielleicht dann doch nicht so gut läuft, dann hat man dann keine Möglichkeit mehr umzusteigen. Und dann eben umgekehrt, wenn man vielleicht Gewinne mitnehmen will, hätte man eben dann eben durchaus diese Möglichkeit, das zu machen, ohne Steuern eben zu zahlen. Deswegen so dieses Thema Steuerstundungseffekt, den man eben mit diesem Altersvorsorgedepot hätte. Ganz grundsätzlich ist das aber natürlich so ein Punkt, den man eben bei Buy and Hold hat, so einen gewissen Steuerstundungseffekt, weil man eben das Geld, was man nicht an Steuern zahlen muss, weil man eben nicht handelt bei einem Buy and Hold-Prinzip, das kann eben natürlich auch weiter für einen arbeiten und weiter Geld verdienen und dadurch eben auch den Zinseffekt noch ein bisschen weiter erhöhen. Das nur in Ergänzung.
Vielleicht zum Abschluss noch die Frage von Stefanie. Gibt es ETFs, die faire, soziale und nachhaltige Unternehmen abbilden? Und ja, die gibt es tatsächlich. Nennt sich in der Regel ESG oder SRI. Sind also sogenannte nachhaltige ETFs, die Indizes abbilden, die eben diese Ratings ein bisschen strenger fassen als diese Standardindizes. Also es gibt dann MSCI World ESG oder MSCI World SRI und dann fallen die Klimasünder zum Beispiel raus oder Waffenproduzenten sind dann draußen oft, Ölkonzerne sind gerne draußen, Tabak ist auch ein Thema, was da ausgeschlossen ist oft. Wenn du dazu eine einfache Übersicht haben möchtest, schau mal auf unserer Seite in den Investment Guides, in den Anlageleitfäden zu nachhaltigen Welt-ETFs. Kannst du aber auch einfach bei Google eingeben, da sind wir ganz sicher unter den Top-Ergebnissen, da findest du auch den Investment Guide zum Thema.
Und damit ist die gute Stunde schon wieder um. Ging wahnsinnig schnell. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, nach 3 Monaten endlich wieder quasi mit euch live ein bisschen zusammen zu sein und eure Chat-Nachrichten zu lesen. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Hat viel Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Hoffentlich dauert das nicht 3 Monate. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen.
Tschüss, bis dahin.
Bis dann.